Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Bonn, 1. Oktober 1964, 3:30 am Morgen. Hier Wagen 5, 110, Kapuzinerstraße. Ich kriege keine Luft mehr. Dieser Funkspruch löst Großalarm in der Innenstadt aus. Dass mit Funktaxi Nummer 5 etwas nicht stimmt, ist dem Disponenten in der Zentrale sofort klar. 110 ist die vereinbarte Chiffre für einen Notfall. Eine Armada von 30 Taxidroschken schickt er zum Tatort. Polizei und Rettungswagen folgen. Seit Gründung der Bundesrepublik sind bis zum Herbst 1964 bereits 181 Taxifahrer Opfer blutiger Raubüberfälle geworden. Wenig später besteht Gewissheit. Nun hat auch die Bundeshauptstadt ihren ersten Taximord.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über Verbrechen und Kriminalfälle aus Bonn und der Region. Und heute gehen wir mal wieder in der Geschichte ein ganzes Stück zurück, nämlich ins Jahr 1964. Unser heutiger Gast ist zum ersten Mal dabei und war zwar 1964 noch lange nicht auf der Welt, er hat sich aber mit dem heutigen Fall sehr intensiv beschäftigt. Herzlich willkommen, Martin Wein.
Hallo Anna, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Und ich freue mich, dass du da bist. Martin, du bist Journalist und Autor und berichtest unter anderem für uns, also den Generalanzeiger Bonn, über ganz viele verschiedene Themen. Ich habe mal nachgeguckt, du bist in den Ressorts Politik, Wirtschaft, Bonn, Journal und Reise unterwegs. Das ist ja schon ein sehr breites Spektrum. Willst du dich vielleicht mal den Hörerinnen und Hörern selbst kurz vorstellen?
Ja, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich stamme ursprünglich aus Norddeutschland und lebe und arbeite seit 2012 in Bonn. Von der Ausbildung her bin ich Historiker und habe mich deswegen auch viel mit urbaner Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt. Heute schreibe ich viele Bücher. Mein neuestes ist gerade erschienen und heißt Magie des Nordens. Und darin erzähle ich von Sagen, Legenden und Märchen und ihren Schauplätzen in ganz Skandinavien. Die meisten dieser Geschichten, vielleicht darf ich das noch verraten, haben einen wahren Kern und hinter mancher verbirgt sich auch ein Verbrechen.
Aha, ja, das liegt uns doch ganz nahe dann. Der Fall, den wir heute besprechen, der hat sich im Jahr 1964 in Bonn ereignet und er hat nicht nur ein Menschenleben gekostet, sondern auch eine Familie ganz tief getroffen. Und du hast ja diesen Fall für uns recherchiert und bist dann noch ziemlich tief eingestiegen, darauf kommen wir gleich noch. Es geht um einen brutalen Mord an einem Taxifahrer, um einen falschen Verdacht und letztlich um einen, ja, für die Familie langen Kampf um die Wiederherstellung von Ehre und Gerechtigkeit. Aber fangen wir mal vorne an. Martin, kannst du uns sagen, worum es heute geht?
Ja, in der Nacht vom 1. Oktober 1964 wird der 28-jährige Taxifahrer Karl-Heinz Koch brutal ermordet, und zwar mitten in der Bonner Innenstadt. Und das, was zunächst wie ein einfacher Raubüberfall aussieht, das entpuppt sich dann später als weit komplexerer Fall. Was später als Fehler in den Ermittlungen zum Vorschein kommt, wird nämlich das Leben der Brüder Rudolf und Manfred Rüttgers hier aus Bonn auf tragische Weise beeinflussen und prägen.
Kannst du sagen, was dich an diesem Fall besonders fasziniert hat?
Ja, dieser Mordfall ist ja nicht nur aus kriminalhistorischer Sicht spannend, sondern eben auch menschlich sehr bewegend, gerade wegen der Fehleinschätzungen, die das Leben einer ganzen Familie hier aus der Region beeinträchtigt haben und das über Jahre hinweg.
Dann kommen wir mal zum 1. Oktober 1964. Karl-Heinz Koch, ein erfahrener und bei seinen Kollegen beliebter Taxifahrer, tritt seine letzte Fahrt an, was zu dem Zeitpunkt natürlich nicht zu ahnen ist. Der 28-Jährige ist muskulös, kräftig, aber das hilft ihm in dieser Nacht nichts. Und man kann ja recht genau rekonstruieren, was da passiert ist, richtig?
Das kann man ziemlich genau. Und zwar hat der Chauffeur um 2.37 Uhr über das Funksprechgerät einen letzten Auftrag erhalten. Das ist ja protokolliert. Von einem Nachtlokal hat der 28-Jährige seinen Gast dann zum Kessel am Rhein gebracht. Das war so eine Schankwirtschaft mit Spätausschank. Und dort meldet sich Koch dann um 3.10 Uhr, also ein paar Minuten später, wieder verfügbar und parkt sein Auto in der Kapuzinerstraße vor dem Verkehrsministerium. Das stand damals dort, wo heute die große Grünfläche vor der Oper liegt. Da ist ja auch diese Durchgang, diese Unterführung dann zur Innenstadt. Wenig später bekommt der Fahrer dann Gesellschaft von einem anderen vermeintlichen Kunden. Er lässt dann auch den Motor an, aber noch bevor er abfahren kann, zückt der Fremde ein Messer, und zwar ein 28 cm langes Stilett. Das ist also richtig eine lange Waffe mit Hirschhorngriff, und sticht dann unvermittelt und mit ziemlich brutaler Gewalt auf sein Opfer ein. Das Ganze muss wirklich sehr heftig gewesen sein, denn die Innenverkleidung des Autodachs geht dabei kaputt. Das kann man später auf den Pressefotos deutlich erkennen. Und der Täter trifft dreimal sein Opfer, einmal in den Kopf, dann in den Nacken und in die Brust. Und bei einem so großen Messer, da kann man sich vorstellen, dass die Verletzungen auch ganz erheblich sind. Die Gewalt war offensichtlich so stark, dass das Messer verbogen ist, wahrscheinlich weil es an einer Rippe des Opfers hängen geblieben ist. Das hat man später gefunden, das Messer, insofern weiß man, wie es aussah. Ja, der Koch ist ein durchaus, also das Opfer, ein ziemlich muskulöser Mensch, aber er wird ja von hinten angegriffen und deswegen hat er keine Chance zur Gegenwehr. Und er überlebt dann diesen Abend auch nicht. Der Täter flieht um 3.28 Uhr, also eine gute Viertelstunde, nachdem er eingestiegen ist in das Auto.
Ja, du hast das gerade schon gesagt, die Brutalität dieser Tat, die ist wirklich erschreckend. Und was besonders tragisch ist, Koch, also der Taxifahrer, der versucht ja noch, um Hilfe zu rufen.
Ja, er versucht auch zu flüchten. Als man ihn findet, da baumelt nämlich ein Bein aus der Fahrertür. Mit letzter Kraft drückt er dann offensichtlich die Sprechfunktaste und ruft Hilfe. Der Funkspruch ist überliefert. Hier Wagen 5, 110, Kapuzinerstraße, ich kriege keine Luft mehr. Und der Code 110, der steht als Notrufcode, als Chiffre da, und so beginnt dann auch eine Großfahndung. Die Leitstelle schickt also alle verfügbaren Wagen dorthin und natürlich informiert sie auch die Polizei und den Rettungsdienst. Das Opfer hat leider keine Chance mehr. Wenig später stirbt er dann in der chirurgischen Klinik auf dem Venusberg.
Ja, wir müssen mal zum Hintergrund sagen, Taxifahrer leben zu diesem Zeitpunkt ja durchaus gefährlich, ne?
Ja, Taxifahrer leben ohnehin gefährlich, auch heute noch, aber damals sind es eben auch andere Zeiten. Von 1945 bis zum Herbst 1964 hatte es in der Bundesrepublik schon 181 Raubüberfälle auf Taxifahrer gegeben. Und die Fahrer führten damals häufig größere Summen Bargeld mit sich, weil es ja noch keine Kreditkarten oder so gab und man auch nicht einfach das Geld einer Bank deponieren konnte. Und es waren auch damals eben mehr Leute mit Taxen unterwegs, gerade bei so Sauftouren oder so hat man sich das eben dann gegönnt. Viele hatten ja auch noch gar kein eigenes Auto. Naja, und so kam dann das Geld zusammen und das waren eben so, ja, rollende Opfer, kann man sagen. Und ja, erst wenige Wochen zuvor hat es einen solchen Mord in Hamburg gegeben. Daraufhin hatten dann Bonner Taxifahrer eine Protestfahrt durch die Stadt durchgeführt und ein verschärftes Strafrecht gefordert. Und ja, jetzt hat es halt dann einen von ihnen getroffen.
Während um Karl-Heinz Kochs Leben gekämpft wird, du hast es gerade gesagt, in der Klinik auf dem Venusberg herrscht auch in der Bonner Innenstadt natürlich Aufruhr. Die Leitstelle, das hast du auch schon gesagt, hat eben alle verfügbaren Wagen verständigt. Also mehr als 30 Taxen rollen da jetzt durch die Straßen des Rheinviertels in der Hoffnung, diesen Mörder zu fassen, der da auf der Flucht ist.
Ja, einige der Kollegen, die hatten ihre Wagen tatsächlich ganz unweit vom Tatort in der Rathausgasse geparkt, vor einem anderen Lokal. Und die hatten ja wirklich, ja, vielleicht 100 Meter zu fahren. Die sind also innerhalb von 2 Minuten vor Ort. Die sind auch alle sehr beherzt. Der eine leistet erste Hilfe und der andere startet dann gleich durch, weil der Koch nämlich irgendwas von Rheinbrücke faselt, so in seinen letzten Worten. Und da sind die davon ausgegangen, dass die Täter nach Beul oder der Täter nach Beul flüchten wollte. Ja, und so rasen sie dann los auf der Suche nach dem Täter zur heutigen Kennedy-Brücke. Es herrscht allerdings starker Nebel mit Sichtweiten unter 10 Metern, also wie in einem Krimi, muss man sagen. Die Taxifahrer können einfach gar nichts erkennen und so merken sie eigentlich auch gar nicht, dass der Täter in Wahrheit nur wenige Meter vom Tatort entfernt im Hauseingang des Ministeriums kauert und fahren eben im Grunde in die falsche Richtung.
Ja, die Polizei ist auch verständigt worden und die Polizeibeamten, die da jetzt eintreffen, die entdecken am Tatort zunächst mal neben dem Taxi ein anderes Auto. Das ist ein weißer VW Käfer. Und dieser Käfer gehört Rudolf Rüttgers. Das ist ein Heizungsbauer aus Bonn. Und man fragt sich, was hat denn dieses Auto am Tatort zu suchen?
Ja, das war einfach Zufall und Unglück. Der Käfer von Rudolf Rüttgers steht direkt neben diesem schwarzen Taxi des Mordopfers. Das sieht man später auch auf Aufnahmen. Der Fahrer hat ihn abgestellt, weil er nach der Arbeit mit seinem Bruder noch einen trinken gegangen ist. und die Spurensicherung findet dann später an der Seitentür nun unverkennbar Blutspritzer. Und auf dem Beifahrersitz des Käfers liegt auch Geld, also Münzgeld. Und damit ist für die Ermittler klar, dieses Auto muss dem Täter gehören, der seine Beute genommen hat und geflohen ist. Man fragt sich so im Nachhinein, warum er denn das nicht mit dem Auto gemacht haben soll. Diese Frage hat sich die Polizei offensichtlich damals gar nicht gestellt.
Ja, wer ist denn dieser Rudolf Rüttgers?
Ja, der Rüttgers ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Er stammt aus einer Handwerkerfamilie in Bonn-Kessenich und er arbeitet als Heizungsbauer. Und zum Tatzeitpunkt im Herbst 64 ist er in der Beethovenhalle beschäftigt. Dort hilft er nach einem Brand, eine neue Heizungsanlage einzubauen. Und das liegt ja direkt auch in der Nähe von dem Tatort. Und dann hat er nach der Arbeit, ja, ist er einen trinken gegangen.
Und die Baustelle Beethovenhalle, die gibt es ja eigentlich auch heute wieder. Also manche Dinge ändern sich in Bonn offenbar nie.
Das ist wohl wahr. Ja, und als Rüttgers am Morgen nach dem Mord an Karl-Heinz Koch zur Arbeit auf die Baustelle kommt in der Beethovenhalle, da klicken dann eben die Handschellen. Rudolf wird festgenommen und dann eben auch als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen.
Und man kann sagen, dass für die Familie Rüttgers jetzt ein Albtraum beginnt, oder?
Ja, das ist wohl wirklich wahr. Ich habe bei meiner Recherche mit Günther Rüttgers gesprochen, dem jüngeren Bruder von Rudolf. Er war zu dem Tatzeitpunkt damals 15 Jahre alt und erinnert sich auch so viele Jahre noch später an viele Details an diesen Tag, als die Polizei bei ihnen zu Hause auftauchte. Er sagte mir also, selbst dieser Tag sei ein schrecklicher Tag der Anspannung gewesen. Das gipfelte darin, dass Kriminalbeamte bei ihm erschienen und dann darum gebeten haben, eben sie sollten saubere Kleidung von dem Rudolf mitnehmen. Schließlich solle der Tatverdächtige auf einem Foto für die Tagesschau ordentlich und nicht im Blaumann gezeigt werden. Da ist der Familie sicherlich der Kiefer runtergeklappt, ja, das kann man sich vorstellen.
Also, du hast es schon angedeutet und wir nehmen das jetzt mal ganz klar vorweg. Rudolf ist unschuldig, er hat diese Tat nicht begangen und er konnte sie ja auch gar nicht begangen haben. Ne? Also du hast ja gerade schon gesagt, der hat eigentlich ein Alibi, oder?
Ja, er hat ein starkes Alibi. Sein Vater arbeitet als Pförtner im Justizministerium zu der Zeit und der bemüht sich dann um Aufklärung. Er darf den Sohn auch in der Urhaft besuchen. Und dort erklärt ihm Rudolf dann, was passiert ist. Das Münzgeld, das ihn für die Ermittler verdächtig gemacht hat, das habe die alte Tante Sanni bei einer Fahrt am Vortag auf dem Rücksitz verloren. Und dass Rudolf mit einem weiteren Bruder, dem ein Jahr jüngeren Manfred, unterwegs gewesen ist, auch um 3 Uhr nachts noch. Also die haben dann wirklich eine Zechtour gemacht und der Manfred könnte das ja eigentlich auch bestätigen.
Ja, und deshalb stand der Käfer von Rudolf, den er stehen gelassen hat, vernünftigerweise, weil er ja getrunken hatte, stand dann eben genau neben diesem Taxi von dem Mordopfer Karl-Heinz Koch. Aber es ist ja dann eigentlich ganz einfach. Manfred muss doch einfach nur das Alibi für seinen Bruder bestätigen.
Ja, in der Theorie. Aber Manfred ist nicht auffindbar. Der hat sich nämlich nach der langen Nacht in den Kneipen mit seiner Frau zerstritten. Kein Wunder, schließlich liegt der kleine Sohn der beiden damals mit Scharlach in der Kinderklinik in Dottendorf in Isolation. Da hat es also offensichtlich dann einen Ehekrach gegeben und Manfred ist deswegen ziemlich reumütig von seiner Wohnung in Pützchen nach Dottendorf gelaufen.
Ja, und Handys gab es ja damals nicht, also der ist da auf seinem Spaziergang und ist anscheinend dann einfach nicht erreichbar.
Das ist genau der Punkt. Deswegen dauert es eben bis zum späten Nachmittag, bis der Bruder überhaupt wieder auftaucht und Rudolfs Bericht bestätigen kann.
Diese Stunden müssen wirklich schlimm für die Familie gewesen sein.
Ja, und es waren leider eben nicht nur Stunden. Man muss zum Hintergrund wissen, die Rüttgers waren eben eine Familie von Handwerkern und zwar eine sehr große Familie. Sie hatten 6 Kinder. Und mit 6 Kindern galt man damals im Dorf als asozial, also als nicht mehr ganz normal und musste dann immer sehr aufpassen, dass man eben nicht aus der Reihe fiel. So hat es mir der jüngere Bruder Günther dann eben erzählt. Und die Eltern und die 6 Geschwister, es waren also 5 Söhne und eine Tochter, alle in den 40er Jahren geboren, die haben eben intensiv im Kirchenchor mitgewirkt und in anderen Vereinen, damit ja nicht das falsche Bild entstand. Er hat mir auch gesagt, die mussten sich immer ordentlich anziehen. Man hat eben aufs Äußere geachtet, damit eben da nicht irgendwelche Gerüchte aufkamen.
Ja, lass mich raten, das Dorf, in dem die wohnen, bekommt dann natürlich mit, dass Rudolf zeitweise in Urhaft ist.
Ja, im Generalanzeiger stand es nicht und es wurde auch eigentlich nicht veröffentlicht, aber die Mundpropaganda, die wirkt, das stimmt. Es gab insgesamt sogar 5 Tatverdächtige an diesem Tag, aber die werden eben nicht bekannt gegeben. Bis heute weiß der Günther Rüttgers nicht, wie Nachbarn und Bekannte in Kessenich von der kurzzeitigen Verhaftung seines Bruders erfahren haben. den Vorurteilen gegenüber seiner Familie leistete das Ereignis trotzdem starken Vorschub. Dieser Tag hat uns noch lange nachgehangen, hat Rüttger mir erzählt. Man habe immer wieder gehört, naja, war dann nicht doch was, nicht? Sowas bleibt einfach.
Ja, das muss wirklich furchtbar gewesen sein. Und das für einen, wie gesagt, vollkommen Unschuldigen, der auch nach wenigen Stunden ja einwandfrei entlastet worden ist. Aber wer ist denn jetzt der wahre Täter?
Ja, der heißt Manfred T. Er kommt aus West-Berlin und ist eigens für einen Taxiraub tatsächlich mit zwei Komplizen nach Bonn angereist. Er hat sich in Beuel in ein Hotel eingemietet. Er ward tatsächlich sogar noch vor Rudolf festgenommen. Den Ermittlern kommt zugute, dass sich Manfred in Bonn nicht auskennt und auf der Flucht verirrt. Er hatte mit seinem Komplizen nämlich verabredet, dass er sofort den nächsten Zug nehmen solle. Also weg von Bonn, damit weg vom Tatort. Aber er findet einfach den Hauptbahnhof nicht und läuft deswegen ganz in der Nähe des Tatorts der Polizei ziemlich dümmlich in die Arme. Ja, und die beiden mutmaßlichen Komplizen, Dino Dieter H. und Monika P., werden tags drauf an einem Grenzübergang bei Saarbrücken festgenommen, als sie sich nämlich nach Frankreich absetzen wollen. Er ist 24, sie 17 Jahre alt, also es waren alles im Grunde noch jüngere Leute. Beide hatten zuerst das gemeinsame Gepäck aus dem Beuler Hotel geholt und sind deswegen eben nicht rechtzeitig abgereist. Also so richtige Profis waren das alles nicht.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, sitzen dann insgesamt 5 Verdächtige auf der Polizeiwache und werden vernommen.
Ja, wobei die beiden letzteren eben erst später dazukommen, nicht? Ja, und es dauert auch 19 Stunden intensiverer Vernehmung, als dann der Manfred T. wirklich ins Fadenkreuz gerät und dann eben schließlich ein vollständiges Geständnis ablegt. Und damit ist Rudolf Rüttgers dann endlich entlastet und wird aus der U-Haft entlassen.
Was weiß man denn über den Tathergang? Das sollte ja offenbar ursprünglich nicht tödlich enden, wenn ich das richtig interpretiere. Manfred T. sucht sich dieses Taxi von Karl-Heinz Koch für einen Übergriff aus. Das ist ja so geplant. Und als Koch bedroht mit diesem Messer fliehen will, verliert der Täter die Kontrolle und sticht immer wieder zu. Das Messer lässt er ja am Tatort zurück, das hast du schon gesagt.
Ja, also er ist da offensichtlich etwas, ja, auch nicht professionell. Nicht? Er ist brutal, aber er ist nicht professionell. Was er wirklich geplant hat, weiß man nicht. Man weiß auch nicht, ob es nicht wirklich ein Mordversuch war, denn man wollte natürlich auch keine Zeugen. Auf jeden Fall hat das Opfer offensichtlich nicht so reagiert, wie der Täter es wollte. Und dann hat er zugestoßen und das wohl doch relativ schnell.
Und unglaublich brutal, ne?
Genau.
Wie hat denn die Öffentlichkeit damals auf diesen Mord reagiert?
Ja, ganz schön drastisch. Wir haben schon gehört, dass wenige Wochen vor dem ersten Bonner Taximord auch andere Taxifahrer demonstriert hatten in der Stadt und eine Verschärfung des Strafrechts gefordert hatten. Ganz genau heißt, dass sie wollten, dass die Todesstrafe wieder eingeführt wird in der Bundesrepublik Deutschland.
Die war ja im Mai 1949 abgeschafft worden. Damals entschied der Parlamentarische Rat über Artikel 102 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland.
Ja, derjenige, der damals die Ratsmitglieder zur Abstimmung aufforderte, war übrigens der Präsident des Parlamentarischen Rats, also Konrad Adenauer.
Der erste Bundeskanzler der BRD dann von 49 bis 63.
Und kurz nachdem er eben abgetreten war, ereignete sich in Adenauers Wahlkreis nun 1964 der Taximord von Bonn. Und Adenauer, der gerade mit gebrochener Rippe in Italien Urlaub macht, lässt sich nun wie folgt vernehmen: Ich bin bei bestimmten Verbrechen für Wiedereinführung der Todesstrafe, weil die Entwicklung die Wiedereinführung der Todesstrafe notwendig macht.
Welche Entwicklung meint er denn?
Er bezieht sich ja tatsächlich auf diese schrecklichen und sich immer weiter häufenden Taten gegen Taxifahrer in der gesamten BRD.
Wir wissen ja, die Todesstrafe ist bis heute nicht wieder eingeführt worden, aus vielen guten Gründen.
Ja, und da bin ich persönlich auch sehr froh drüber, denn da lehrt uns ja auch die Geschichte, dass man mit solchen Instrumenten wirklich vorsichtig sein sollte und dass es auch keine absolute Wahrheit gibt. Und dass wir zeigen ja auch die Recherchen, die ihr treibt, wie oft es dann eben zu Fehlurteilen kommt, wie wenig sowas ungewiss ist. Und es gilt ja auch der Grundsatz der Resozialisierung in Deutschland. Das heißt, man will ja eigentlich, dass die Täter ihre Taten bereuen und dass sie dann eben auch wieder in ein Leben eintreten können. Wenn man sie vorher umbringt, dann funktioniert das nicht.
Das ist richtig, ja.
Ja, und der Bonner Taximord löst aber trotzdem weit über die Stadtgrenzen Bestürzung aus. Weit über 1000 Taxifahrer kommen dann wenig später mit ihren Fahrzeugen zur Beisetzung von Karl-Heinz Koch. Und Koch hinterlässt eine Familie und drei kleine Kinder, das macht das Ganze auch nicht einfacher.
Diese Taxifahrer, die zeigen aber nicht nur Anteilnahme oder demonstrieren friedlich, die zeigen sich auch von einer ganz anderen Seite teilweise, ne?
Ja, das stimmt. Da gibt es mehrere Vorfälle, die wirklich mehr als zweifelhaft sind. In Köln drohen fast 100 Taxifahrer, zwei Fahrgäste, die mit einem Fahrer in Streit geraten sind, fertig zu machen. Nach dem Mord am Taxifahrer Max Eckhardt am 7. Oktober, also wenige Tage nach dem Bonner Mord in Düsseldorf, ereignete sich die Tat dann, blockieren 600 Droschken den Verkehr, die Fahrer verprügeln Passanten und drohen Obdachlose zu lynchen. Und Mitte Oktober 64 stören dann Taxifahrer den Funksprechverkehr ihres Kollegen Hermann Linder in Wuppertal, nachdem sie ihm zuvor einen Drohbrief geschickt hatten mit der Ankündigung, wir schlagen dich zusammen. Der Grund, Linder hatte eine Schutzvorrichtung gegen Überfälle in seinem Wagen eingebaut, eine Trennscheibe zwischen Fahrersitz und Fahrgastraum. Die ist ab dem 1. Januar 65 dann gesetzlich vorgeschrieben für alle Taxis, aber viele Fahrer laufen dagegen Sturm, angeblich aus Sicherheitsbedenken.
Das ist wirklich sehr widersprüchlich, ja. Wir hatten ja vorher im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Du hast gesagt, dich stört so oft, dass vielfach behauptet wird, die Gewalt wäre heute viel schlimmer und es würden so viele Gewalttaten passieren. Im Grunde kommt es einem ja so vor, das hast du eigentlich auch so gesagt, dass die Gewaltakzeptanz früher viel höher war, oder?
Also die Gewaltakzeptanz war sehr viel höher, es waren auch sehr viel mehr Waffen im Spiel, es gab viel mehr häusliche Gewalt, es gab auch mehr wirklich Gewalttaten mit Gewaltanwendung, also nicht nur Beleidigungen oder eben mal eine Ohrfeige, sondern wirklich schwere Straftaten. Da leben wir heute wirklich in einer anderen Welt, wo man sehr viel sensibler für diese Themen ist und das ist ja auch gut so. Nur man muss die Verhältnisse dann eben auch immer ins richtige Licht legen und es war nicht früher alles immer besser.
Wir kommen mal zum Prozess gegen diesen Taximörder Manfred T., wie er genannt wurde. Und ich sag's direkt dazu, dieser Prozess oder die Prozesse eigentlich, die böten genügend Stoff für eine weitere Episode unseres Podcasts. Ich schließe auch gar nicht aus, dass wir die irgendwann mal machen. Es gibt da nur einen Haken. Ich habe bisher bei allen Bemühungen nicht rausfinden können, was das endgültige rechtskräftige Urteil war. Es gab, wie gesagt, mehrere Prozesse. Ich hoffe, ich kann das nachliefern, denn der Prozess, der sorgte Mitte der 1960er Jahre durchaus für viel Aufsehen.
Ja, die Zeit hat damals prophezeit, der Fall könnte zu einem entscheidenden Wendepunkt in der Diskussion über die Rolle und Bedeutung psychiatrischer Gutachten in Strafverfahren werden.
Angeklagt waren Manfred T. und Dino Dieter H., schöner Name übrigens. Manfred T., der Haupttäter, wurde zunächst für voll verantwortlich und schuldfähig erklärt, doch das Gericht forderte dann ein weiteres Gutachten. Damit wurde dann der Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Bonn, Hans-Jörg Weidbrecht, beauftragt und der kam zu dem Schluss, dass T. an einer schleichenden paranoiden Schizophrenie litt, einer Krankheit, die seiner Meinung nach schon zum Zeitpunkt der Tat vorgelegen haben müsse. Der zweite Angeklagte, Dino Dieter H., brachte den Fall dann erneut ins Wanken. Der behauptete nämlich, T., also sein Komplize, sei ein Simulant und habe ihm schon früher erklärt, er könne sich im Notfall als verrückt ausgeben. Zitat, der wusste, wie man verrückt spielt. Und in der zweiten Verhandlungsrunde dann, da trat T. dann mit einer völlig irrwitzigen Darstellung auf. Er erklärte nämlich, eine innere Stimme habe ihm im Taxi befohlen, den Taxifahrer zu ermorden. Er sprach auch von fünfdimensionalen Wesen, die ihm Befehle übermittelten. Der Angeklagte sprach sich sogar für den Tod durch den Henker aus, also für die Todesstrafe für sich selbst, denn das würde ihm den Weg in das Jenseits beschleunigen und dort, so sagte er, würde er ewig weiterleben. Ja, kein Wunder, dann musste es ein drittes Gutachten geben. Damit wurde dann ein Hamburger Psychiatrieprofessor beauftragt. Der trat einigermaßen neutral auf und erklärte, Manfred T. sei eine psychopathische Persönlichkeit. Es zeige sich aber keine typische Schizophrenie. Ja, das Gericht zeigte sich, ich kann es verstehen, in der Folge zunehmend ratlos. Und der Vorsitzende Richter, der äußerte wirklich dann deutlich seine Verärgerung über diese völlig widersprüchlichen Gutachten. Und er warnte davor, dass die deutsche Strafjustiz nicht nur nach den Diagnosen der Psychiater ausgerichtet werden dürfe. Er fürchtete, das ist auch ein Zitat, dass die Gesellschaft bald von Gangstern und Killern anstatt von Dichtern und Denkern geprägt sein würde, wenn man weiterhin diesen psychiatrischen Gutachten solchen Vorrang einräumen würde. Der Fall zog sich demnach über mehrere Monate hin und führte, das hast du gerade schon gesagt, zu einer breiten öffentlichen Debatte über die Frage, wie weit Gerichte eben bei der Beurteilung von Schuldfähigkeit auf medizinische Gutachten angewiesen sein sollten. Aber wie gesagt, ich habe es bisher nicht geschafft rauszufinden, wie das endgültige Urteil lautete. Da läuft meine Anfrage beim Gericht und wir schauen mal, ob die da die Akten noch wieder auftreiben können. Was mich aber abgesehen davon sehr interessiert, wie geht's denn mit der Familie Rüttgers weiter?
Vielleicht erlaubst du mir noch den einen Satz zu sagen, dass die Tatumstände natürlich schon darauf hindeuten, dass es ein geplantes Verbrechen war. Also dieser Raubüberfall auf ein Taxi, der war offensichtlich von den dreien geplant. Und das war auch keine kurzfristige psychiatrische Eingebung oder so, sondern das war einfach so. Und die Frage ist nur, was dieses Ausmaß an Gewalt angeht, da könnte man natürlich diskutieren, ob das sozusagen jetzt Folge einer psychischen Störung war. Aber dieser Überfall, der hatte man mit, deswegen war man ja extra nach Bonn gereist, weit weg vom Wohnort, der war also offensichtlich schon geplant. Was die Familie Rüttgers angeht, der Bruder Rudolf ist 2001 mit nur 60 Jahren verstorben. Auch Manfred lebt inzwischen nicht mehr. Günter Rüttgers hat bis 2017 mit seiner Frau in Meckenheim einen großen Reifenhandel mit Kfz-Betrieb geführt und dabei übrigens viele Behörden und Unternehmen in der Region bedient. Er kann ziemlich viele Geschichten erzählen, unter anderem, weil seine Frau als Sekretärin im Bundeskanzleramt für Kurt-Georg Kiesinger gearbeitet hat. Aber einen Tag wie den 1. Oktober 1964, so sagt er, hat er zum Glück kein zweites Mal erlebt.
Vielen Dank, lieber Martin, dass du uns hier besucht hast und mit deiner Expertise unseren Podcast bereichert hast. Vielleicht gibt's ja noch ein nächstes Mal, ob zu diesem Thema oder einem anderen. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch danken wir herzlich, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Wir freuen uns total, wenn ihr uns abonniert, dem Podcast folgt, die Glocke aktiviert und natürlich am meisten, wenn ihr uns 5 Sterne und eine nette Bewertung schenkt. An dieser Stelle vielleicht mal, wir sehen und lesen das alles und wir freuen uns im Moment sehr über die tollen, wertschätzenden und lieben Bewertungen bei Apple Podcasts. Dankeschön dafür. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Das schickt ihr am besten bei Instagram unter Akte Rheinland, bei Spotify im Fragensticker oder per Mail an podcast@ga.de. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Moderation Anna-Maria Bekes. Produktionsleitung Andreas Deik. Mitarbeit Sabrina Bauer, Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.